Im Rechtswesen gibt es ein Mittel, das heißt Einspruch. Wer Einspruch einlegt und der weist ein Urteil oder eine amtliche Entscheidung zurück, er widerspricht, er geht rechtlich dagegen vor. Einspruch erheben. Wenn jemand zu Unrecht beschuldigt wird, dann erhebt ein guter Anwalt Einspruch, um seinen Mandanten zum Recht zu verhelfen. Dann wird ein Fall vielleicht noch einmal vor Gericht neu geprüft oder sogar neu aufgenommen. Nun stellt euch einmal vor, ihr seid in einem fremden Land und plötzlich erhaltet ihr einen Brief, ihr werdet vor Gericht geladen. Und ihr habt eures Wissens überhaupt nichts Verkehrtes getan. Es muss irgendwie ein Missverständnis sein. Doch da kommt ein Anwalt, er sagt, er steht euch zur Seite. Und er macht euch gute Hoffnung. Er wird euch von all den falschen Anschuldigungen befreien. Er wird für euch kämpfen. Er erhebt Einspruch für euch gegen das Wort des Richters. Im Laufe des Prozesses erklärt er euch immer wieder und wieder, wie korrupt und wie falsch der Richter ist. Und auch der Staatsanwalt ist nur gekauft. Und sie haben es bloß abgesehen auf dich und versuchen, dich niederzumachen als einen Ausländer, Profit von dir zu bekommen, dich als Sündenbock darzustellen. Aber er, dein Anwalt, er wird alles versuchen, was in seiner Macht steht, um dich zu befreien. Aber die Aufgabe ist denkbar schwer, denn das Gericht ist böse und ungerecht. Lautere Mittel helfen kaum. Nun, du glaubst seinen Worten, verstehst nur wenig, was tatsächlich im Gericht vor sich geht. Aber irgendwann bist du so verzweifelt, dass du keinen anderen Ausweg mehr siehst, als dass du versuchst, den Richter selbst zu erschlagen im Prozess. Nun, du wirst gehindert daran, bist in der Gefängniszelle und bist angeklagt wegen versuchten Mordes. Und in dieser Gefängniszelle, da erfährst du dann, dass dieser Brief, der dir zugestellt wurde, keine Anklage gegen dich war, sondern du wurdest vor Gericht zitiert, weil du ein großes Erbe bekommen solltest von einem Verwandten in diesem Land, in dem du bist. Und es musste geprüft werden und es musste ausgesagt werden, wer du bist, ob es stimmt, ob du berechtigt bist, diesen Reichtum zu erben. Doch der Anwalt hat dich getäuscht und durch sein falsches Spiel dich zur Straftat verleitet. Er, der ausgab, an deiner Seite zu stehen, er hat dich auf diesen falschen Weg gebracht. Du hast dem falschen Beistand vertraut. In unserem Predigttext heute Morgen haben wir es auch mit so einem Einspruch zu tun. Es ist ein Einspruch eines überaus fähigen Anwalts. Jedoch es ist kein Einspruch für Gerechtigkeit, sondern es ist ein Einspruch gegen Gott und zum Schaden und zum Fall des Menschen. Lest mit mir 1. Mose Kapitel 3, wir lesen die ersten 5 Verse. 1. Mose Kapitel 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Der Name Satan heißt so viel wie Widersacher oder Ankläger. In der Offenbarung wird er genannt der Verkläger der Brüder. Und wir finden in unserem Predigtext diesen Gipfel der List des Teufels. Er versucht den Menschen hier zur Verurteilung zu führen, ihn zu verklagen, ihn zu Fall zu bringen, indem er sich als sein Anwalt und Fürsprecher ausgibt. Er erhebt Einspruch gegen das Wort Gottes. Scheinbar zur Hilfe des Menschen. Doch eigentlich will er den Menschen damit bloß zur Verurteilung führen. Will er den Menschen berauben des größten Gewinnes. Mit seinem Einspruch, mit seinem Widerspruch gegen Gott und gegen sein Wort führt er den Menschen zur Sünde, führt er den Menschen zur Rebellion, zum Aufstand gegen den guten und gerechten Gott, dem Richter der Welt. Nun, das war eine etwas längere Einleitung und für manche von euch klingt vielleicht diese Geschichte von dem falschen Anwalt wie ein schlechter Krimi. Da muss man doch schon ziemlich blöd sein, wenn einem so etwas passieren sollte. Doch es ist wichtig, dass wir genau diese Taktik verstehen. Ja, genau dieses Phänomen verstehen. Vielleicht auch in dieser ganzen Absurdität. Der Apostel Paulus, er bereinigt einen Streit in Korinth und er schreibt in 2. Korinther 2, Vers 11, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Streit unter Brüdern. Paulus ist schnell dabei zu vergeben, weil er weiß, oh, das kann so schnell dazu führen, dass Satan sich hier auf die eine Seite stellt und Zwietracht sät. Aber wir wollen uns nicht übervorteilen lassen von Satan. Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Seine Taktik ist uns nicht unbekannt. Seine Strategie ist uns nicht unbekannt. Denn woher wissen wir seine Strategie? Hier aus den ersten Kapiteln des Buches Genesis, des ersten Buches Mose. Das, was damals im Garten geschah, diese listigen Gedanken des Widersachers, sie sollen uns heute nicht unbekannt sein, denn sie betreffen auch unser Leben heute. Der Teufel, er streut Gedanken, stellt sich als unser Anwalt, doch nur, um uns zum Bösen zu verleiten. Er streut Gedanken in unseren Kopf, in unsere Umwelt. Und wir denken, wir haben doch Besseres verdient. Alle sind gegen uns. Ich muss mir selbst zu meinem Recht verhelfen. Neben dem Zweifel und der Entfremdung, was wir im letzten Abschnitt, hier den ersten Versen im dritten Kapitel angesehen haben, ist der Widerspruch gegen das Wort Gottes eine List, die damals wie heute zu den Hauptmitteln des Teufels gehört. Menschen von Gott abzubringen und letztendlich zu Fall zu bringen. Es ist dieser Widerspruch, dieser Einspruch gegen das Wort Gottes. Und vier Aspekte von Satans Einspruch gegen das Wort Gottes wollen wir anhand unseres Predigtextes miteinander betrachten. Erstens, Einspruch gegen die Form des Wortes Gottes. Gott hat dem Menschen in seiner Güte alles zum Leben und zur Freude geschenkt, ihn befähigt und im Überfluss gesegnet. Adam und Eva, sie lebten im Paradies, im Garten der Wonne. Doch eine Bestimmung gab Gott, die das Verhältnis zwischen Mensch und Gott in rechter Ordnung halten sollte. Eine Bestimmung, mit der auch der Mensch vor aller Schöpfung Gott bezeugen sollte. Bezeugen sollte, Gott allein ist Gott. Aber ich bin sein Mensch. Von ihm beauftragt. Wir lesen diese Bestimmung in 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Und um sie uns in Erinnerung zu rufen, lese ich sie hier noch einmal vor. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Nachdem Satan dieses Wort zunächst etwas in Frage gestellt hat, hat Gott wirklich gesagt und behutsam Zweifel gesät hat, legt er nun ganz klar und bewusst Einspruch gegen das Wort Gottes ein. Da sagt die Schlange zur Frau, Vers 4, keineswegs werdet ihr sterben. Keineswegs werdet ihr sterben. Er stellt einfach ein Nicht vor die Aussage Gottes. Gott hat gesagt, gewiss werdet ihr sterben. Du wirst sterben. Und Satan, er sagt, nicht wirst du gewisslich sterben. Er setzt ein Nicht davor und erklärt das Wort damit für ungültig. Sein erster klarer, direkter, offensiver Einspruch ist gegen die Form des Wortes Gottes. Ihr kennt das in der Mathematik? Mit einem Minus davor wird alles umgekehrt. Ein Minus vor der Klammer und alles, was in der Klammer ist, wird umgedreht. Und so ist es hier mit seinem Nicht. Er dreht das Wort Gottes völlig um und erklärt es für nichtig. Und damit widerspricht er dem Wort Gottes in seiner ganzen Gestalt. Keineswegs, nicht, nein, sagt er davor. Und Satan tritt dabei mit so einer Entschlossenheit und so einer Sicherheit auf, dass Eva ganz beeindruckt ist. Und sie wurde betrogen. Wir kennen die Geschichte. Sie wurde betrogen. Sie glaubte dem Wort Gottes nicht mehr. Sie glaubte dem Wort der Schlange. Und sie fiel. Nun haben wir daraus gelernt, dass es die Frage, die dieser Text an uns stellt, heute Morgen, hast du daraus gelernt, das ist nicht eine Erzählung einfach zur Unterhaltung. Es stellt uns heute auf die Probe. Für viele Zeitgenossen ist die moderne Wissenschaft die höchste Autorität geworden. Und schon in den Schulen, auf den Universitäten, in Büchern und Reportagen wird wieder und wieder ein Nicht so selbstbewusst und so selbstverständlich vor das Wort Gottes gesetzt, dass viele glauben, es kann keineswegs so sein, wie Gott es in der Bibel sagt. Dabei ändert sich die Schrift nicht. Und das Wort Gottes ändert sich nicht. Aber die Erkenntnis der Wissenschaft, sie ändert sich alle paar Generationen. Noch vor ein bisschen mehr als 100 Jahren erklärte die Wissenschaft, dass die Speicheldrüse keine Funktion hätte. Dass es nur ein Überbleibsel wäre von irgendetwas, was man früher mal gebraucht hätte. Genauso der Blinddarm. Noch zu meiner Jugend hat man gesagt, er ist nichts Nützes, sondern nur ein Überbleibsel der Evolution. Und es dauert nur wenige Jahrzehnte und sie müssen alles über den Haufen werfen. Weil sie erkannten, oh, unser Wort war doch nicht wahr. So ist es nicht mit dem Wort Gottes. Aber auch heute wird das Menschenwort gegen Gottes Wort gestellt, mit solch einer Selbstverständlichkeit, mit solch einem Hochmut, wird das Menschliche nicht vor das Wort Gottes gestellt und verunsichert so viele Zeitgenossen. Und auch immer mehr Christen, sie werden versucht, Kompromisse einzugehen, Kann man nicht irgendwie beides in Balance halten? Kann man nicht irgendwie der aufgeklärten Gesellschaft, der aufgeklärten Wissenschaft beipflichten und trotzdem irgendwie einen Profit aus dem Wort Gottes ziehen? Vielleicht nur irgendwelche Lektionen daraus lernen? Die Moral von der Geschichte, wie in den Märchen der Brüder Grimm? Oh nein. Das Nicht des Unglaubens verdeckt mehr und mehr die Bibel. Auch in den christlichen Seminaren und dann auch in den Gemeinden. Das Land, dieses Land, das die Geburtsstätte der Reformation war, es ist auch das Land geworden, das mit Abstand den größten Einspruch gegen das Wort Gottes in der Gemeinde ausgeführt hat. In keinem Land war die liberale Theologie, die historische Kritik, die Bibelkritik so erfolgreich wie in diesem Land. Im 19. und 20. Jahrhundert, dann an keinem Ort wurde sie so offensiv, so stolz, so mächtig ausgebreitet wie hier in Deutschland. Ein einflussreicher und weltweit populärer deutscher Theologe, bis heute wird er noch viel gelesen im 20. Jahrhundert, er schrieb stolz: Einst wurde jede Auseinandersetzung unvermittelt mit dem Satze abgebrochen, es steht geschrieben, indem man sich auf die Lehre der Verbalinspiration berief. Heute können wir nicht mehr so vorgehen, selbst wenn wir es wünschten. Die Bibel kann nicht gleichgesetzt werden mit dem Wort Gottes, schon deshalb, weil der Begriff Gottes Wort in sich selbst ein Problem darstellt. Merkt ihr, was hier geschieht? Das Wort Gottes wird beraubt seiner ganzen Form. Man denkt, man müsste irgendwie in dem Wort Gottes graben, nach dem eigentlichen Sinn, nach vielleicht irgendetwas, was tatsächlich von Gott stammte, neben dem all diesen Schichten menschlicher Redaktion. Und das ganze Wort Gottes wird damit geraubt. Die ganze Form des Wortes Gottes wird damit geraubt. Und sie trauen sich nicht mehr zu sagen, es steht geschrieben. Doch das war die mächtigste Waffe von Christus, um den Listen des Teufels zu widerstehen. Es steht geschrieben. Nirgends erschallte der Einspruch gegen das Wort Gottes lauter als hier in Deutschland. Und innerhalb von wenigen Generationen sind die Folgen dieses Betrugs mehr als deutlich in den Gemeinden. Wer traut sich heute noch zu sagen, ich glaube an das Wort, ich glaube an das unfehlbare Wort, ich glaube daran, dass Gott dieses Wort eingegeben hat, eingehaucht hat. Wer stellt sich hin und traut sich das zu sagen in unserer Zeit? Und hat nicht Angst, belächelt zu werden, verspottet zu werden. Das Wort wird geraubt, es wird durchgestrichen, es wird verdeckt. Und die Vertreter, sie rühmen sich noch stolz für ihren Fortschritt aufgeklärter Theologie. Und ihr Fortschritt ist nichts anderes als der älteste Reinfall der Menschheitsgeschichte. Der älteste Reinfall der Menschheitsgeschichte, der Einspruch Satans gegen die Form des Wortes Gottes. Nichts gelernt über Jahrtausende. Das, was als liberale Theologie gefeiert wird, liberal, es klingt so freiheitlich, so befreiend, es löst bloß, es befreit bloß vom Wort Gottes und bindet uns an die Lüge des Widersachers, dem Verkläger der Brüder. Darum mahnt der Apostel Petrus, 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Widersteht standhaft durch den Glauben. Wir haben einen wahren Fürsprecher, einen wahren Anwalt, einen wahren Beistand, und das ist Christus der Gerechte. Und er führt uns zum Wort, zum ganzen Wort, zum "Es steht geschrieben", dass wir darauf uns verlassen können und damit im Glauben standhalten können und dem Satan widerstehen. Das ist unsere mächtigste Waffe. Und das, wo der Teufel als erstes gegen angeht. Eine unbewaffnete Christenheit ist eine Kirche, der das Wort Gottes geraubt wurde. Wir erheben Einspruch im Glauben gegen die Verneinung und Verleugnung des Wortes Gottes, der Bibel. Denn Menschenmeinung und Tradition wankt. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündet worden ist. Gott hat gesprochen, und sein Wort bedeutet für diejenigen, die an ihn glauben, es bedeutet Leben. Es bedeutet Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Doch wer auf den falschen Beistand vertraut, der wird fallen. Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, Vers 3 ein warnendes Wort. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Hört ihr das? Aufgeblasenheit. Sie wissen nichts, die das Wort Gottes verwerfen. Möge Gott uns Gnade schenken in dieser Zeit der Aufgeblasenheit, der Krankheit, im Glauben standzuhalten, mit diesem einfachen Schwert, das uns gegeben ist. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Gottes Wort bleibt unser Licht auf dem Weg, unser Schutz und unsere sichere Wegweisung. Unsere einzige Waffe im Kampf gegen die Lügen des Teufels. Zweitens, Einspruch gegen den autoritativen Inhalt des Wortes Gottes. Eva kannte die Bestimmungen Gottes und sie zitiert ja Gottes Wort. Allerdings nur den zweiten Teil, also nur das Verbot und nicht das freundliche Gebot. Ihr dürft essen nach Belieben. Und sie fügt auch etwas hinzu, nämlich, dass sie die Früchte auch gar nicht anfassen dürfen, was Gott nicht gesagt hat. Und sie relativiert die Strafe, während Gott es ganz ausdrücklich betont hat, sterbend musst du sterben oder gewisslich musst du sterben, klingt es bei Eva eher wie so eine Möglichkeit, damit ihr nicht etwa sterbet. Satan selbst hat es vorher vermieden, auf die Strafandrohung Gottes einzugehen. Hat er einfach ausgelassen. Doch nun, da Eva es so vage anspricht, da greift er dieses Wort vehement an. Es geht ja nicht allein um die Form des Wortes Gottes, sondern es geht vor allem um den Inhalt des Wortes Gottes. Das Wort Gottes hat Autorität. Nicht, weil es so schön gebunden ist und so schön aussieht und es einfach so dekorativ im Regal steht. Das Wort Gottes hat Autorität. Was macht es, was kümmert es den Teufel, wenn du zwar bekennst, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, aber die Bibel dein Leben überhaupt nicht beeinflusst. Keine deiner Entscheidungen irgendetwas zu tun haben mit diesem Wort. Was kümmert es den Teufel? Gar nichts. Aber da, wo du erkennst, das Wort Gottes ist wirksam und hat mir als Mensch etwas zu sagen, weil es das Wort Gottes an mich ist. Weil es Autorität hat über mein Leben. Weil es mir gilt. Und da tritt der Widersacher deutlich entgegen. Und genau hierum geht es bei dieser Strafandrohung. Keineswegs werdet ihr sterben. Satan will hier nicht spitzfindig anmerken, dass man ja Sterben unterschiedlich definieren kann, ob man physisch oder geistig. Es geht ihm um die Autorität Gottes. Es geht ihm um die Autorität Gottes. Gott hat gesagt, ihr müsst sterben, wenn ihr mein Gebot übertretet. Das ist ein richterliches Urteil des höchsten Herrschers. Und Satan sagt, keineswegs. Keineswegs. Das stimmt nicht. Das gilt nicht. Das ist nicht wahr. Das wird nicht so sein. Und damit behauptet er, Gott hat entweder nicht das Recht oder nicht die Kraft, sein Urteil durchzuführen. Sein Wort, das er gesagt hat, auch Folge zu leisten. Er widerspricht der Autorität Gottes in seinem Wort. Er hebt Einspruch gegen das Urteil Gottes und damit raubt er den Menschen. Was raubt er den Menschen? Ehrfurcht, rechtmäßige Furcht vor Gott, dem Schöpfer und Richter der ganzen Welt. Aus Evas, damit wir nicht etwa sterben, macht Satan ein Gewiss nicht. Ihr müsst euch gar nicht fürchten. Eva, macht dir keine Gedanken. Das wird niemals passieren. Du brauchst dich vor Gott nicht fürchten. Du brauchst diesen Respekt vor ihm nicht zu haben. Gott wird nicht strafen. Gott kann nicht strafen. Das ist nur sein Wort. Der redet viel, wenn der Tag lang ist. Ihr kennt ja diesen bekannten Spruch von Hundebesitzern, ja, wenn der Hund so völlig auf euch zurennt und das Maul sabbert schon, und dann sagen sie, ja, der beißt nicht, der will nur spielen. So redet der Teufel über Gott. Der beißt nicht, der straft nicht, der wird euch nicht verurteilen. Das ist nur ein Spiel. Nun sagt mir, wie viele Menschen hier in Deutschland glauben daran, dass es einen Gott gibt, der Sünde straft? Habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Vorstellung davon? Laut einer Umfrage letztes Jahr sind es 13%. 13% an Menschen in diesem Land glauben daran, dass es einen Gott gibt, und da sind alle Religionen mit inbegriffen, dass es einen Gott gibt, der Unrecht straft. 63%, fast zwei Drittel der Bevölkerung, glauben an keine Strafe, an keinen Gott, der straft. Und der Rest, der weiß es nicht oder macht sich keine Gedanken drum. Seht ihr die Wirksamkeit dieses Einspruchs, dieses betrügerischen und falschen Anwalts? Ein strafender Gott, das passt doch nicht mehr zu unserem Denksystem von heute. Das passt doch nicht mehr zum christlichen Glauben für viele. Das ist doch eine mittelalterliche Vorstellung, von Gott. Freunde, das ist kein mittelalterlicher Gott, das ist der ewige Gott, der seine Strafe seit Anbeginn angekündigt hat und es auch durchführen wird, ohne Zweifel. wie die Bibel wieder und wieder bestätigt. Er wird kommen zum Gericht. Und alle Menschen werden vor den Richterstuhl Christi treten und werden für ihre Schuld Rechenschaft abgeben müssen. Jeder, der die Sünde tut und liebt, wird gerichtet werden. Gottes Wort ist ein bleibender Maßstab. Sein Gesetz von Gut und Böse gilt auch nach Jahrtausenden. Und lasst es mich so deutlich sagen, es gilt dir. Dieses Wort, es gilt dir. Ob du daran glaubst oder nicht. Wenn du Nacht für Nacht ruhig in dein Kissen singst, nach einem Tag voller Lügen, voller Betrügereien, voller Neid, voller ehebrecherischer Gedanken, weil du denkst, keineswegs wird Gott strafen, dann sage ich dir heute, eines Tages wirst du aufwachen und erkennen, du wurdest betrogen von einem falschen Anwalt, von einem lächerlichen Einspruch gegen die Autorität des Wortes Gottes. Einem lächerlichen Einspruch. Um in die Hölle zu kommen, um vor Gericht zu kommen, musst du nicht an die Hölle glauben. Du musst nicht mal an die Existenz Satans glauben. Es reicht, wenn du seinen Argumenten folgst und in deinen Gedanken nachsprichst, keineswegs werdet ihr sterben. Gottes Wort ist ein bleibender Rechtsspruch. Und wehe dir, wenn du müde beiseite schiebst, was deine Ewigkeit bestimmt. Ja, es gibt eine Hölle. Und es gibt eine ewige Strafe Gottes, des Richters der ganzen Welt. Und ja, es gibt auch für dich, Kind Gottes, Züchtigung und Zurechtweisung in diesem Leben. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wer Wind sät, der wird Sturm ernten, sagt das Wort Gottes. Wir leben in einer Zeit, in der die Christenheit so betäubt ist von einer falschen Philosophie, von allen möglichen verschiedenen Formen dieses Wortes, keineswegs werdet ihr sterben. Doch Gott ist der Herr des Himmels und der Erde und sein Wort gilt und hat Autorität über dein Leben. Wende dich ihm zu. Und heute aufs Neue, lies sein Wort und erkenne, wer Gott ist und was er dir zu sagen hat. So wie der Berg brannte am Sinai und schüttelte und rauchte und lärmte, so sollte sein Wort wieder klingen in deinem Herzen. Es hat Autorität. Und wenn du dieses Buch liest, dann wirst du aber auch erkennen, es gab noch einen anderen Berg, der wurde erschüttert. Der wurde umkleidet mit Wolkendunkel. Ein Hügel, der Hügel Golgatha. Und auf diesem Hügel stand das Kreuz Christi. Und wenn du dieses Buch liest, dann wirst du erkennen, dieses Kreuz Christi ist das Zentrum und die Mitte der Schrift. Dieses Kreuz ist der ultimative Beweis dafür, dass die Strafe für Sünde der Tod ist. Sterbend musst du sterben, sagte Gott zu Adam. Oh, Gott straft! Er lässt die Sünde niemals ungestraft. Blicke auf das Kreuz. Da, wo Christus hing und es dunkel wurde und die Felsen erbebten. Blicke auf das Kreuz. Wir haben gesungen, oh Haupt, voll Blut und Wunden. Blicke auf das Kreuz. Hier ist die Todesstrafe ergangen. Nicht der Römer. Nein, nein, sie waren nur ein Werkzeug. Hier ergeht das Todesurteil Gottes über die Schuld von Menschen wie mich und dich. Es gefiel Gott, hinzu zerschlagen. Christus wurde zu unserem Stellvertreter. Er trug unsere Sünden am Kreuz. Er hat sie auf sich genommen. Die Strafe, die wir verdient haben. Das Strafgericht des Zornes Gottes hat sich völlig über Jesus ergossen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?", rief Christus in Todesqual. Nun, schau auf das Kreuz, schau auf das, was dort geschah, und sag mir noch einmal, dass Gott nicht straft. Wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, so wäre Christus nicht gestorben. Aber er musste leiden. An unserer Stelle. Die einzige Möglichkeit, dass unsere Sünden vergeben werden können vor dem gerechten Gott, ist durch einen passenden Stellvertreter und echte Sühne, dass die Schuld bedeckt und fortgeschafft werden kann, bereinigt werden kann. Das Kreuz ist der Ort, wo Christus die Strafe, die wir verdient haben, auf sich nahm. Ja, Gott ist ein strafender Gott, ein zürnender Gott, ein gerechter Gott, aber eben auch ein gnädiger und liebevoller und barmherziger Gott, der einen Weg gefunden hat, Sünder, wie wir es sind, zu vergeben, ohne dabei seine Gerechtigkeit preiszugeben, ohne sein Wort aufzuheben, als er sagte, gewisslich musst du sterben. Nein, das Wort hat er niemals aufgehoben. Das Kreuz von Golgatha ist die Erfüllung für alle, die an Christus glauben. Die Hölle ist die Erfüllung für alle, die Christus und sein Wort von sich werfen. Wer an Christus glaubt, für den hat er die Todesstrafe auf sich genommen. Doch wer nicht an Christus glaubt, auf den wartet das ewige Gericht. Das Kreuz ist der ultimative Beweis, dass die Strafe der Sünde der Tod ist. O, gewisslich musst du sterben. Drittens, Einspruch gegen die Selbstoffenbarung im Wort Gottes. In Satans Einspruch gegen Gottes Wort geht er nun noch weiter. Er widerspricht nicht nur der Form und der Autorität des Wortes Gottes, sondern auch dem Wesen Gottes, der sich im Wort uns Menschen offenbart. In Vers 5, da lesen wir, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Gott beweist und zeigt, wer er ist, vor allen Dingen durch sein Wort. Wir können an der Schöpfung sehen, seine Macht, seine Erhabenheit, seine Kreativität. Aber wir können seinen Charakter, seine Person kennenlernen durch sein Wort. Er offenbart sich uns in spezieller Weise durch sein Wort, durch das, was er sagt. Als Jesus einmal gefragt wurde im Johannesevangelium, wer er sei, da sagt er, durchaus das, was ich sage. Gott ist so, wie er sagt, dass er ist. Er offenbart sich in seinem Wort. Er stellt sich vor in seinem Wort. Und die Gesetze Gottes, du sollst nicht stehlen, lügen, begehren und so weiter, die sind nicht willkürlich, sondern sie zeigen auf, dass Gott gut ist und dass er das Böse hasst. Es sagt etwas über ihn aus, über seine Güte, über seine Heiligkeit. Ein Richter, der Diebstahl, Betrug und Mord bestraft und nicht einfach so durchgehen lässt, ist ein guter Richter, der Recht und Ordnung bewahrt, Die meisten Strafen in unserem Rechtsstaat sind gut und dienen zum Guten. Auch wenn es vielleicht manchmal anders scheint. Selbst die Blitzer an der Straßenecke, die sind nicht aufgestellt, auch wenn viele es denken, um einen Landkreis reich zu machen, sondern um vor Unfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit zu schützen. Die Gebote und Verbote Gottes, sie zeigen uns auf, wer und wie Gott ist. Sie zeigen uns auf, Gott ist gut, und sie zeigen uns auf, was ist gut. Gott selbst zeigt und bestimmt. Und Adam und Eva, sie sollten erkennen, dass Gott es gut mit ihnen meint. Dass alles, was er sagt, aufzeigt, wie gut er ist und wie gut er auch zu uns Menschen ist. So dass wir ihm vertrauen, weil er ein gütiger Gott ist, der den Menschen alles zu einem erfüllten Leben und zur völligen Freude geschenkt hat. Das Verbot, vom Baum der Erkenntnis zu essen, war ein wichtiges Verbot. Da es die Beziehung zwischen Gott und Menschen schützte. Es war ein wichtiges Verbot, weil es ein Schutz war für die Beziehung zwischen Gott und Menschen, um es aufrecht zu erhalten, dass Gott Gott ist und der Mensch Mensch, aber in Gemeinschaft sind. Die Beziehung mit Gott, dem Schöpfer, macht wahres Leben aus. Deswegen ist es in unserem Interesse, im Menscheninteresse gewesen, diese Beziehung zu schützen. Das war Leben. Er ist der Ursprung, Gott ist der Ursprung des Lebens, und wahre Erfüllung, Freude und Frieden im Leben gibt es nur in einer liebevollen und ehrfürchtigen Gemeinschaft mit Gott, dem Herrn. Dass das Verhältnis klar ist, er ist der Geber aller guten Gaben. Doch die Schlange widerspricht hier. Sie erhebt Einspruch. Gott meint es nicht gut mit dir. Sein Verbot soll dir gar nicht helfen, sagt der Teufel. Es sollen keine guten Schranken für dich sein, die dich schützen. Nein, er will dich nur knechten. Er will dich versklaven. Er hat nur Angst vor dir, wie der Pharao vor dem Volk Israel, als sie sich mehrten, dass sie zu stark werden könnten. Er hat Angst, du könntest seine Position einnehmen. Satan erklärt das Verbot Gottes wie ein Gesetz eines paranoiden Diktators, der sein Volk und alle um ihn herum um jeden Preis unterdrückt und am Boden hält, weil er Angst hat, irgendjemand könnte ihm seine Macht rauben, könnte ihm seine Position wegnehmen, könnte sich an ihm rächen. Der Satan, er beschreibt und behauptet, Gott sei kein weiser und guter König, nein, kein gerechter Richter und treuer Herr, sondern ein selbstsüchtiger Despot, der schlecht mit uns Menschen meint. Und so leugnet er nicht nur die Autorität des Wortes Gottes, er kehrt auch das Wort Gottes um in dem, was es über Gott aussagt und zeigt. Er kehrt diese Selbstoffenbarung Gottes um, er verzerrt es, dreht es um. Auf welcher Grundlage behauptet Satan das? Auf welcher Grundlage behauptet er, Gott weiß, dass ihr selbst wie Gott sein werdet, dass eure Augen aufgetan werden? Auf welcher Grundlage behauptet er das? Nun, er hat keine Grundlage. Er bringt keinen Beweis hervor. Er hat keine Sache, die er als Beweis darlegen kann, aber er tut so, als würde er über ein Geheimwissen über Gott verfügen. Ich weiß, dass Gott weiß. Nun, wer kann etwas über Gott wissen, was Gott nicht geoffenbart hat? Der Apostel Paulus, er schreibt, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unaufsprechlich spürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Berater gewesen? Und die natürliche Antwort ist, keiner. Keiner kann das Innere Gottes erkennen. Gott muss sich offenbaren. Aber der Teufel, er tritt hier auf, als hätte er heimlich etwas belauscht, Spione im Thronsaal Gottes gesetzt oder ihm irgendeinen Knopf ins Ohr gesetzt, dass er mithören kann, was Gott im Geheimen spricht oder denkt. Er tut so, als wüsste er mehr über Gott als der Mensch. Dabei hat Gott den Menschen zu seinem Bild geschaffen und dem Menschen sein Wort gegeben, um ihn in rechter Weise zu erkennen und vor ihm zu leben. Gott hat den Menschen in diese privilegierte Stellung gesetzt, Gott zu erkennen. Er hat sich ihm offenbart. Und nun kommt der Teufel und sagt, ich weiß mehr über Gott als du. Ich habe eine andere Quelle der Erkenntnis über Gott, die du nicht hast. Und darum sage ich dir, ich weiß, dass Gott weiß. Dass es ganz anders ist, als er dir gesagt hat. Fast alle sektiererischen Sonderlehren gründen auf solch einem scheinbaren Geheimwissen. Mir wurde offenbart, eine besondere Offenbarung über Gott oder über die Welt. Ganze Religionen sind so entstanden. Irgendwelche neuen Offenbarungen, die Gott in einem ganz anderen Licht darstellen, die sein Wort völlig verdrehen und den Menschen knechten und versklaven. Und oft werden auch heute irgendwelche subjektiven Gefühle oder Gedanken, selbst in Gemeinden, als Weissagung, als besondere Enthüllung für die Gegenwart gegeben, ohne schriftgemäße Grundlage. Die Reformatoren nannten es Schwärmerei und setzten dem ein Sola Scriptura entgegen, allein gemäß der Schrift. Hierin hat Gott sich geoffenbart. Doch jeder, der meint, er hätte einen geheimnisvollen neuen Zugang zu Gott, Gott würde ihm mehr sagen, mehr offenbaren als in seinem Wort. Über das Wort hinaus oder sogar gegen das Wort der Bibel, der steht in Gefahr, ob bewusst oder unbewusst, zu manipulieren und Gott zu verunehren. Nicht immer ist es manipulativ gemeint. Ich glaube, viele Christen sind selbst von ihrer eigenen vermeintlichen Erkenntnis berauscht. Doch bei Satan ist es ein bewusstes Mittel der List und der Verführung. Er verzerrt das Wesen Gottes, indem er angibt, er hat eine andere Quelle der Erkenntnis über die Schrift hinaus, über das Wort Gottes hinaus, über die Selbstoffenbarung Gottes hinaus. Und er will Gott zum Lügner machen. Und überall da, wo wir dem Wort des Teufels mehr Glauben schenken als Gott. Indem wir vertrauen, dass eine Sünde uns mehr Gewinn und mehr Freude und mehr Nutzen bringt als das Verbot Gottes. Wisst ihr, was dann geschieht? Wir machen Gott zum Lügner. Stimme mit ein in diese Lästerung. Doch das Kreuz Christi, ist der ultimative Beweis dafür, dass Gott es gut mit uns meint. Dass er es gut mit uns meint, so wie er gesagt hat in seinem Wort. In Christus hat er sich leibhaftig, persönlich geoffenbart. Selbst nach der Rebellion der Menschen gegen Gott hat er die Erde nicht gänzlich zerstört. Nein, er hat bewiesen, dass er die Menschen liebt und hat am Kreuz den Weg der Versöhnung bereitet. Gott ist Mensch geworden. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Er ist der Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. In ihm wohnt die Gottheit leibhaftig, ganzer Gott, Mensch geworden. Hingegeben für uns. Blicke auf das Kreuz und sag mir noch einmal, dass Gott es nicht gut mit uns meint. Dass er seiner Liebe nicht völligen Ausdruck verliehen hat. Dass alles, was er tut und sagt, zu diesem Heil ausschlagen sollte. Er hat sein Bestes, sein Kostbarstes gegeben für uns. So hat Gott die Welt geliebt. Er hat sich selbst gegeben, Gott für uns. Und wir erheben Einspruch gegen die falschen Sonderlehren in unserer Zeit, die Gott zu einem Lügner erklären, die Gott zu einem grausamen Despoten erklären und eine selbst erdachte, gefühlte Religion oder ein gefühltes Gottesbild aufrichten, entgegen der Schrift. Gott hat sich ein für alle Mal geoffenbart in Christus gemäß seinem Wort. Das ist der ultimative Beweis am Kreuz. Hier sehen wir, wer Gott ist. Dass er der Gott ist, der für uns ist, der es gut mit uns meint. Wir erkennen die Liebe und Güte Gottes. Und nun noch zuletzt Einspruch gegen die Verheißung des Wortes Gottes. Zuletzt gibt Satan noch einen Einspruch gegen die Verheißung des Wortes Gottes selbst. Es genügt ihm nicht einfach, den Verheißungen Gottes zu widersprechen. Er ersetzt sie durch falsche, betrügerische Versprechen. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Gott hat ewiges Leben verheißen, in freudiger Gemeinschaft mit ihm. Völlige Fülle, Erfüllung, Frieden. Dafür steht der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens im Eden. Ein verherrlichtes Leben, wenn der Mensch den Bestimmungen Gottes folgt und nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ist. Und Satan dreht es um. Die Verheißung des Lebens übergeht er. Den Baum des Lebens stellt er dar wie eine unechte Attrappe. Wie ein Plastikbaum. Und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, den schmückt er wie den herrlichsten Weihnachtsbaum. Und hängt statt der Strafe verlockende Versprechen in seine Zweige. Er verspricht statt dem Tod ein neues Bewusstsein. Eure Augen werden aufgetan werden. Ihr werdet nicht mehr länger dumm und ungebildet gehalten. Ihr werdet die ganze Welt ganz neu erkennen. Wir sagen etwas mit neuen Augen sehen. Das war die Verheißung der Aufklärung. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Sprich dich los von dem Wort Gottes und blicke selbst. Schau über den Tellerrand nach deinem eigenen Ermessen. Er verspricht, dass sie sein werden wie Gott, der das Gute und Böse erkennt. Und hier geht es nicht unbedingt darum, dass sie göttlich werden, sondern es geht um Selbstbestimmung, um Autonomie. Sie können dann für sich selbst bestimmen, was für sie gut und was für sie böse ist, was für sie richtig und was für sie falsch ist. Sie können ihr eigener Herr sein, frei von jeglicher Herrschaft. Gott wird abgesetzt, sie brauchen keinen Gott mehr. Sie können wie Gott ihre eigenen Regeln aufstellen. Wie Gott ihre eigenen 10 Gebote definieren. Selbstjustiz. Und was so verlockend klingt, ist recht betrachtet bloß ein Weg zur Anarchie. Jeder tut, was in seinen eigenen Augen richtig ist. Und das ist, wozu Satan lockt. Gesetzlosigkeit, Unordnung, Terror. Stell dir mal vor, jeder Autofahrer könnte für sich selbst bestimmen, wie die Verkehrsregeln zu lauten haben. Nun, in Europa können wir uns noch nicht mal über die Fahrbahnseite einigen. Stell dir vor, jeder könnte selbst bestimmen und selbst für sich anordnen, wie die Verkehrsregeln zu lauten haben. Nun, keiner würde von uns weit kommen. Und wir kennen die Geschichte. Wir kennen die Geschichte der Menschheit. Die einzige Bewusstseinserweiterung der Menschen, das erste Mal, dass sie von der Frucht aßen und ihre Augen auftaten, da wollten sie ihre Augen am liebsten wieder schließen, weil das, was sie sahen, war nicht so herrlich, wie sie es erwartet haben. Nein, sie sahen Nacktheit, sie sahen Schuld, sie sahen Scham, sie sahen Blöße, Unreinheit vor Gott und voreinander. Und sie erkannten, dass sie dem falschen Anwalt vertraut haben. Sie haben der Lüge geglaubt, statt dem Wort Gottes. Gottes Wort hat doch Autorität. Und er bestimmt nach wie vor, was gut und böse ist. Es war ein falsches Versprechen. Und sie mussten erkennen, dass die größte Verheißung, die gute und herrliche Verheißung echten und ewigen Lebens, dass sie leichtfertig verspielt haben. Sie haben den Zugang zum Baum des Lebens verloren. Sie sind auf die falsche Reklame des Satan hereingefallen, der die Verheißungen Gottes ersetzt hat durch falsche Trugbilder und gehaltlose Versprechen. Und der Teufel erhebt Einspruch gegen die Verheißung des Wortes Gottes. Und Eva wurde betört von diesem falschen Lügenkonstrukt. Sie dachte, Satan ist auf ihrer Seite und Gott ist ihr Feind geworden. Dabei meinte es Gott gut mit ihr. Und erst, weil sie das Vertrauen zu Gott und zu seinem Wort verloren hat, war sie es, die sich gegen Gott wandte und das Leben verlor. Und nun, die Auferstehung nach dem Kreuzesleiden ist die ultimative Sicherheit, dass immer noch eine Verheißung des Lebens besteht. Für die, die zu Christus gehören. Adam und Eva haben der Lüge geglaubt und alles verspielt. Christus ist gekommen. Christus ist gestorben. Christus ist auferstanden und aufgefahren in den Himmel zur Rechten des Vaters Gottes. Das ist der ultimative Beweis. Es gibt eine Verheißung des Lebens, die auch dir heute noch gilt. Er blieb nicht im Tod, er ist auferstanden am dritten Tag nach der Schrift, wie Paulus betont. Und das ist der Beweis, dass wir in Christus eine neue Verheißung des Lebens haben. Christus ist uns zum Baum des Lebens geworden. Er hat den Fluch der Sünde auf sich genommen und schenkt uns ewiges Leben. Zweifelst du daran? Zweifelst du an der Verheißung Gottes, dass jeder, der an Christus glaubt, der Buße tut, seine Sünden bekennt und sich Christus anvertraut, dass er die Verheißung des Lebens, Leben im Himmelreich in Gemeinschaft mit Gott erben soll. Zweifelst du daran? Dass das das Einzige ist, was Not ist, was notwendig ist. Nicht deine Taten, nicht dein Verdienst, sondern der Glaube an Christus. Blicke auf das Grab, am Fuß von Golgatha. Es ist leer. Es ist leer. Christus ist auferstanden, er lebt und wird nie mehr sterben. Und er sitzt zu Rechten des Vaters und er herrscht und er kommt wieder, um alle, die an ihn glauben, in das ewige Leben zu führen, in das ewige Himmelreich, welches er aufrichten wird in Herrlichkeit, gemäß seines Wortes der Verheißung. Und Freunde, das gilt uns, die wir glauben. Zweifle nicht, sondern glaube an die Verheißung des Evangeliums hier in diesem Leben, dass es wert ist, Christus und seinem Wort zu folgen, bei aller Herausforderung in diesem Alltag, dass es wert ist, dass er es gut meint. Er ist auferstanden als Vergewisserung. Diese Verheißung ist keine leere Behauptung. Gott hat bewiesen, dass er es aufrichtig meint. Wer Christus hat, der hat das Leben. Er hält sich an sein Wort. Gott hält sich an das Wort seiner Verheißung. Und Christus selbst, unser Beistand, der Gerechte, er hat alle Bedingungen erfüllt als unser Stellvertreter. Er hat die Welt überwunden. Glaube an ihn und du wirst leben.